ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Gerlinde Greutel.
Guten Morgen, servus.
Ja, schön, dass Sie da sind. Aktueller könnte Ihr Besuch nicht sein. Sie sind Politikwissenschaftlerin. Wir schreiben Tag 4 nach dem Angriff der USA auf Venezuela, nach der gewaltsamen Absetzung des Präsidenten Nicolas Maduro. Sie haben viel Erfahrung. Sie beobachten schon lange internationale Politik. Sie waren selbst im Ausland, sind an der Uni Regensburg. Sie leiten ein Institut für Sicherheit und Strategie in München. Sie haben auch hier im Land in Freiburg geforscht. Haben Sie sowas oder einen ähnlichen Fall in Ihrer aktiven Zeit schon mal erlebt?
Also die Festnahme von Nicolas Maduro hat es natürlich jetzt so in jüngster Zeit nicht gegeben. Da müssen wir zurückgehen bis 1989. Manuel Noriega wurde auch mal dingfest gemacht und er wird vor Gericht gestellt in den USA und verurteilt. Also es ist nicht völlig präzedenzlos. Aber man hat natürlich schon eine Überraschung jetzt momentan, wie viel passiert und in welcher kurzer Zeit die Dinge passieren. Und da war eigentlich das letzte Jahr. Insofern ist es ganz gut, dass wir jetzt zum Jahresbeginn sprechen und dann auch Revue passieren lassen können, wie sich 2025 so gestaltet hat, seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Da ist einfach so viel passiert in so kurzer Zeit, dass immer wieder, eigentlich fast jeden Monat beschworen wurde, jetzt ist nochmal so eine Zeitenwende und jetzt ist nochmal was ganz Präzedenzloses passiert. Und es setzt vielleicht dann irgendwie auch so einen Gewöhnungseffekt ein, aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch so fast schon leere Empörung, möchte ich sagen, weil die Reaktion aus Europa eigentlich immer ist, man ist besorgt und man ist irritiert und man empört sich vielleicht über irgendwas in öffentlichen Stellungnahmen. Aber eigentlich wird einem vor Augen geführt, man kann gar nicht so viel tun.
Da haben Sie aber einen Punkt, aber ich finde, diesmal ist es ein bisschen anders. Man sitzt schon etwas betroffen jetzt vor den Ereignissen und spürt jetzt zum ersten Mal, da hat sich offensichtlich was verändert. Also Sie sagen ja, Verhaftung von Maduro, sollte man es nicht eher als Entführung bezeichnen?
Ja, man kann es auch Kidnapping nennen, wie Sie wollen. Was es nicht ist, noch nicht, ist ein Regimewechsel. Das ist ganz wichtig, weil auch das wird mitunter so genannt. Und das ist es natürlich nicht, weil es wurde nur Maduro aus dem Spiel genommen, aber nicht die Regierung ausgewechselt, die Regierung gestürzt. Es ist völlig unklar, wie es da weitergehen wird. Insofern, da sind wirklich noch alle Sachen in der Luft, alle Bälle in der Luft. Und wir müssen erst mal sehen, wie es ausgeht. Aber natürlich, es ist nicht Usus, dass man einen Präsidenten eines anderen Landes verhaftet und ins eigene Land bringt, um ihn vor Gericht zu stellen. Das ist völkerrechtlich nicht legitim.
Ja, da sagen Sie was, genau. Legitimation. Und Sie haben auch gerade die leere Empörung angesprochen. Es ist wieder so, wir sind wieder alle empört und sagen, das ist aber völkerrechtswidrig, beziehungsweise die offizielle Aussage heißt ja, es ist vielleicht juristisch auch komplex. Und dann sagt die UN, ein gefährlicher Präzedenzfall. Aber irgendwie scheint das an den USA vorbeizugehen. Also können Donald Trump und seine Minister, also Hexet und Rubio in dem Fall vor allem, im Grunde genommen machen, was sie wollen? Oder wird das diese Maduro-Geschichte doch den USA vielleicht noch auf die Füße fallen?
Naja, das kann man jetzt unterschiedlich einschätzen. Es gibt manche, die sagen, das ist jetzt ein guter Anlass für andere Staaten, auch Grenzen zu überschreiten, Regeln zu brechen und das einfach als Vorwand zu nehmen, um Dinge zu tun, die sie tun möchten. Also Stichwort China und Taiwan. Oder dass Russland es auch nutzt als Legitimation. Ich sehe das anders, weil ich glaube, die brauchen keine Legitimation von außen. Natürlich wird das vielleicht diplomatisch ausgeschlachtet und kommunikativ und propagandistisch. Aber am Ende des Tages tun Russland und China, was sie wollen, unabhängig davon, was die USA tun. Und was wir jetzt erleben, ist, dass die USA eigentlich sehr großmachtpolitikorientiert agieren. Also ich sehe das nicht als so etwas Erratisches, was auch nur an Donald Trump hängen würde. Sondern Donald Trump ist der Ermöglicher, der Dinge tut, die andere Präsidenten vielleicht nicht getan hätten, weil sie sehr viel mehr Vorbehalte gehabt hätten, Regeln zu brechen. Aber er macht es, und seine Administration macht es, mit einem klaren machtpolitischen Kalkül vor Augen. Und wenn man sich dann die Lage anschaut, warum Maduro, warum Venezuela, dann gibt es da schon quasi eine machtpolitische Rationalität dahinter. Genauso wie bei der Debatte um Grönland. Und darüber werden wir wahrscheinlich auch sprechen, was denn die Interessen von den USA sind in diesen Fällen.
Wir sprechen über Venezuela aus aktuellem Grund. Wie geht es denn da jetzt aus Ihrer Sicht weiter? Sie haben jetzt gerade gesagt, also das ist uramerikanische Interessenpolitik, die da gerade durchgeführt wird durch Donald Trump und die Seinen. Gut, jetzt hat man Maduro da rausgeholt. Maduro regiert aber nicht allein in Venezuela, sondern mit einer Gruppe von Menschen. Reicht es also da jetzt eine Figur rauszunehmen aus dem Spiel? Weil es scheint ja nicht so, als hätten die USA einen wahnsinnigen Plan, wie es jetzt weitergehen soll in Venezuela.
Die Frage ist immer, was man erreichen möchte. Und da bin ich nicht sicher, dass das Ziel wirklich ein umfassender Regimewechsel ist, wo es um eine Machttransition geht hin zu Demokratie und Freiheit in Venezuela, sondern da spielen vielleicht eine Vielfalt von Motiven eine Rolle. Ich würde es zunächst mal einordnen wollen, die USA haben traditionell eigentlich seit 1898 immer wieder in Mittel- und Südamerika interveniert. Man kann das quantifizieren, so bis zum Ende des Kalten Kriegs ungefähr 40 Mal. Nicht immer in Form von irgendwie Regimesturz oder der offene Intervention, aber man hat doch sehr versucht, diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Hinterhof zu gestalten, damit da nichts passiert, was den Interessen der USA widerspricht. Und Venezuela hat vieles gemacht, was den Interessen der USA fundamental widerspricht. Nicht nur ist es ein Regime unter Maduro, was für Venezuela eine einzige Katastrophe war. Ein Viertel der Bevölkerung ist geflohen, aus guten Gründen. Sondern da gibt's Drogenhandel, da gibt's Verwicklungen in Kartelle, da gibt's russischen und chinesischen Einfluss, den die USA zurückdrängen wollen. Da gibt's, Donald Trump verweist immer wieder auf das Öl. Der Ölexport von Venezuela ist massiv eingebrochen, aber der, den es gibt, der geht prima nach China zum Beispiel. Ja, also da gibt's ein Bündel von Motiven.
Rechtfertigt das die Mittel? Also die US-Amerikaner sagen ja relativ deutlich, uns geht es eigentlich ums Öl, also um Demokratie in Venezuela geht es uns da weniger. Sollte es den Menschen in Venezuela aber nicht im Grunde genommen eher mal darum gehen, dass sie vielleicht auch mehr Mitbestimmungsrecht haben, mehr Freiheiten, mehr Entfaltungsmöglichkeiten? Also müsste so ein Wechsel nicht eher von den Venezuelanern selbst ausgehen als von den Amerikanern? Also kann man das so gutheißen?
Für mich geht es nicht darum, ob ich das gutheißen soll oder nicht. Ich möchte analysieren, warum die Dinge passieren. Und Sie verweisen jetzt natürlich darauf aus der Sicht der Venezuelaner. Natürlich, man hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Ob das funktioniert, das hängt aber von vielen Variablen ab. Bis jetzt haben wir eben keinen Regimewechsel in Venezuela, sondern es gibt eine Kontinuität der Eliten. Ob es gelingt, diese alten Eliten dazu zu bringen, von der Macht abzulassen, Demokratie möglich zu machen, das ist eine offene Frage. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die USA positionieren. Ja. Ob die das irgendwie einfordern oder nicht. Ob Druck von unten klappt oder ob es Intervention von außen braucht, das kann man gar nicht so allgemein sagen. Ja, das ist immer einzelfallabhängig. Aber Sie haben natürlich recht, aus Sicht der Bevölkerung, ja natürlich, Selbstbestimmung, Freiheit, Gerechtigkeit, das sind wichtige Güter. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt das Gut, das man dann aus der externen Perspektive ganz oben auf die Agenda setzt.
Ja, interessiert die Trump-Administration offensichtlich nicht so sehr. Also Vorherrschaft in den Amerikas ist wichtig. Es gibt ja auch schon ähnliche Drohungen in Richtung Kolumbien, auch in Richtung Mexiko. Also die Lateinamerika in die Einflusszone zu zwingen, das haben Sie selber gesagt. Gegen wen wird da eigentlich Großmachtpolitik betrieben? Also sollen da andere Mächte zurückgedrängt werden?
Ja, aber eben nicht nur, sondern auch. Es geht auch wirklich um die Drogenproblematik, um Fluchtbewegungen, die dann auch zu illegaler Einwanderung in die USA führen. Das ist quasi die eine Komponente der Sache. Und die andere ist wirklich der Großmachtkonflikt zwischen Russland und China und den USA, weil beide da Fuß fassen in der Region. Venezuela war ein enger Partner von China, war ein enger Partner von Russland, auch ein enger Partner des Iran, also lauter Antagonisten Washingtons. Und die USA haben damit wirklich ein deutliches Zeichen gesendet. Wenn sie wollen, können sie das tun. Und sie haben damit auch Russland eigentlich wirklich degradiert und in so eine Position der Schwäche nochmal gebracht. Weil die russische Luftabwehr hat offenkundig überhaupt nicht funktioniert
in Venezuela.
Mhm. Die russischen Partnerschaftsbekundungen, die waren auch nicht viel wert. Man hat gezeigt, dass die USA, wenn sie wollen, einen Präsidenten quasi über Nacht aus seinem Palast holen können. Russland spricht von einer Spezialoperation in der Ukraine und wird gedemütigt Tag um Tag. Also es ist schon so ein Signal auch der Degradierung von Russland und ein Signal an China, sich dann nicht einzumischen in der amerikanischen Nachbarschaft und glauben zu können, man könne da schalten und walten, wie man möchte.
Frau Greutel, die Reaktion des Bundeskanzlers von Friedrich Merz, die war jetzt mal vorsichtig formuliert zurückhaltend. Auch der Außenminister Johann Badefuhl hat sich dem angeschlossen, andere europäische Staatschefs genauso, halten sich mit Kritik an diesem Vorgehen zurück. Können Sie sich diese zurückhaltende Reaktion aus Europa erklären?
Die kann ich mir sehr gut erklären und es ist auch sehr klug, dass diese Zurückhaltung an den Tag gelegt wird, einfach weil das aus einer Position der Schwäche geboren ist. Wir brauchen die USA wirklich ganz dringend, weil wir sind auf die USA sicherheitspolitisch angewiesen. Eine gute Lösung für die Ukraine kann es nicht geben ohne die USA. Und wir alleine sind nicht in der Lage, das herbeizuführen. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Zumal, ich glaube, manche der besonders scharfen Äußerungen aus der öffentlichen Kommentierung und von Publizisten, das ist auch in der Sache überzogen. Wenn gesagt wird, das ist jetzt ein Bruch seit 1945 und die Weltordnung ist vorbei. Das ist ein sehr ahistorischer Blick auf die Welt, weil eben Großmachtpolitik nie weg war. Und sie kehrt eben jetzt nach einer vielleicht kleinen Pause, so eine Holiday from History, also Ferien von der Geschichte von den 90ern bis in die späten 2000ern wirklich mit Wucht zurück. Und die USA reagieren darauf. Und sie machen Dinge auch unter, vielleicht ohne Rücksicht auf das Völkerrecht und die internationale Meinung, wenn sie glauben, es ist in ihrem vitalen Interesse. Und das haben sie bei Venezuela eben jetzt gemacht. Und das tun sie eben auch, wenn sie ständig über Grönland sprechen.
Ja, Sie haben es vorhin auch angesprochen. Es gibt viele Präzedenzfälle, auch von US-Interventionen in Lateinamerika. Kuba ist ein Beispiel in den 60ern, Guatemala in den 50er Jahren. Ich muss mir sowas aufschreiben. El Salvador, der Bürgerkrieg, wurde lange unterhalten von den USA. Aber irgendwie war es verdeckter. Also ist Trump einfach nur ehrlicher als seine Vorgänger?
Er hat auf jeden Fall keine Hemmungen, ehrlich zu sagen was oder offen zu sagen, das sind unsere Interessen. Wobei, man muss da auch vorsichtig sein, weil die Kommunikation, die ist auch sehr widersprüchlich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Donald Trump ein kohärenter Kommunikator wäre. Aber er hat wirklich wenig Hemmungen, sich von etablierten Normen vom Status quo leiten zu lassen. Das unterscheidet ihn sehr stark von anderen Politikern, die den Status quo eigentlich immer fortschreiben. Er ist schon so ein disruptiver Präsident, der auch glaubt, es ist was Gutes, wenn man den Status quo, der aus seiner Sicht nicht mehr zur Interessenlage der USA passt, wenn man den in Frage stellt mit brachialer Gewalt, wenn es sein muss. Und da würde ich ihn mal vergleichen mit so einem Bulldozer, der Dinge einreißt, so Leitplanken, die vorher als sakrosankt galten, wie zum Beispiel Freihandel. Donald Trump, naja, ich würde es gar nicht so groß machen, aber schauen wir doch mal auf die Handelspolitik der USA. Bis zu Donald Trumps erster Amtszeit war es nicht denkbar, dass in den USA es mehrheitsfähig wird, eine protektionistische Politik zu fahren. Und Donald Trump hat das irgendwie eingerissen. Und jetzt hat man eigentlich parteiübergreifend eine sehr protektionistische Stimmungslage. Und das wird auch nicht weggehen, wenn Donald Trump aus dem Amt raus ist.
Ich komme nochmal zurück auf die Reaktionen aus Europa. Also Sie halten das nicht für opportunistisch, dass man jetzt sagt, lasst uns den Trump lieber nicht verärgern. Wir könnten ihn vielleicht noch brauchen, zum Beispiel in der Ukraine. Das ist natürlich auch zweifelsohne der Fall. Man braucht Trump, aber letztlich wäre es jetzt nicht an der Zeit, zumindest mal, wenn man sagt, unsere wertebasierte Ordnung in so einem Statement mal auch zu vertreten?
Mit welcher Zielsetzung, mit welcher Konsequenz? Also ich würde mal sagen, man kann sich dann darüber empören, dass das doch nicht geht und auffordern, den amerikanischen Präsidenten das zu unterlassen und sagen, dass man an der regelbasierten, völkerrechtsorientierten internationalen Ordnung festhält. Aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, diese regelbasierte Ordnung, die wir so wertschätzen, die ist nicht der Naturzustand, sondern die ist ein Produkt amerikanischer Macht auch immer gewesen. Ohne die amerikanische Macht hätte es diese regelbasierte Ordnung, die uns so gut gefällt, in der Form auch nicht gegeben. Wenn man eine regelbasierte Ordnung möchte, dann braucht man selber die machtpolitischen Fähigkeiten, Regeln durchzusetzen. Und in der Position sind wir momentan nicht. Da bräuchte es erstmal Muskelaufbau. Also Europa muss in die Muckibude, um sich selber zu ertüchtigen, stark zu werden. Dann kann man die Forderungen auch umsetzen. Aber jetzt, es ist ein trauriges Fazit, aber es ist schon so, dass wir relativ hilflos auf das gucken, was die USA so machen.
Was Sie mit Muckibude meinen, besprechen wir gleich noch. Diese, was Sie gesagt haben, die offene Machtdemonstration jetzt auch der USA, Sie haben jetzt gesagt, das ist jetzt nicht der Riesenbruch, der jetzt da oft in den Kommentaren formuliert wird. Ist es nicht aber trotzdem irgendwie auch das Ende, Sie haben ja vorhin auf die Pax Americana angesprochen, also die liberale, globalisierte Nachkriegsordnung trotzdem unter der Vorherrschaft der USA, basierend auf Völkerrecht und Demokratie, ist das nicht trotzdem irgendwie jetzt offiziell zu Ende?
Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir eben nicht so eine lineare Entwicklung seit 1945 hatten. Weil nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kam erstmal der Kalte Krieg. Und das war ein Konflikt, der eben sehr stark von Großmachtlogik geprägt war. In Europa haben wir eine wunderbare Entwicklung gehabt in der Zeit. Aber in anderen Weltregionen war das eben keine Ära des Friedens und der Stabilität und der Prosperität, sondern das war eine Ära der Konflikte, die von den Großmächten auch geführt wurden. Und darauf möchte ich nur hinweisen. Das, was wir heute als diese regelbasierte liberale Ordnung benennen, das ist eigentlich eine Entwicklung der Zeit nach dem Kalten Krieg gewesen, wo man versucht hat, diese liberalen Prinzipien, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Wahrung von Souveränität und souveräner Gleichheit von Staaten, Freiheit, Menschenrechte, Marktwirtschaft, Freihandel, das zu globalisieren. Und das ist jetzt wirklich an ein Ende gekommen, aus verschiedenen Gründen. Das liegt nicht nur an den USA, sondern eben auch an revisionistischen Gegenmächten Russland, China. Und damit müssen wir zurechtkommen. Aber es ist einfach historisch nicht richtig zu sagen, das ist jetzt der Bruch zu 45, weil im Kalten Krieg gab es eben auch so eine Großmachtlogik und die USA haben dieses Großmachtspiel gespielt, erfolgreich gespielt. Mhm. Und für uns Gott sei Dank.
Trump hat ja 2025, glaube ich, auch einen dramatischen Wandel vollzogen in der US-Außenpolitik, indem er die alte Monroe-Doktrin aus dem Jahre 1823 nochmal aktualisiert hat. Die New York Post hat daraus den Namen Donroe-Doktrin gemacht. Das hat Trump gefallen, das hat er so aufgenommen. Welche Konsequenzen ergeben sich denn aus dieser Doktrin?
Ich muss sagen, beim ersten Mal dachte ich, es ist ein Tippfehler, als ich das gelesen habe, Donroe. Aber es macht natürlich auch irgendwie Sinn.
Ja, jetzt hat sich's etabliert.
Genau. Ja. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Das ist eigentlich das Versprechen, die Ankündigung, dass die USA gewillt sind, sich sehr aktiv zu engagieren in ihrer Nachbarschaft und sicherzustellen, dass auch aus den Nachbarstaaten keine Gefahren auf die USA übergehen. Also, dass da nichts passiert, was amerikanischen Interessen widerspricht. Und das ist die Ankündigung, eigentlich Dominanz ausüben zu wollen. Das versetzt natürlich die Nachbarn in Sorge, weil das alles Mögliche heißen kann. Und Donald Trump und seine Administration sind eben jetzt gewillt, und das ist schon ein Unterschied auch zu Biden, zu Obama, das durchzusetzen und nochmal Porzellan zu zerbrechen, statt auf Diplomatie zu verweisen und den Multilateralismus zu verweisen und auf Institutionen zu verweisen, was amerikanische Präsidenten eigentlich auch immer schon relativ skeptisch sahen, den Wert von Institutionen. Aber er ist halt wirklich gewillt, da brachial vorzugehen, wie der Bulldozer.
Ja, da sind wir jetzt bei SWR1-Hörer Robin Schäfer, der schreibt uns, es ist im Grunde noch wie in der Steinzeit. Also wer die größte Macht militärisch, wirtschaftlich hat, der nimmt sich, was er will. Da ist die UN eine schöne Idee, aber in der Praxis bedeutungslos. Erleben wir gerade tatsächlich sowas wie den Untergang dieser übergeordneten Institutionen, an die wir insbesondere in Europa so lange geglaubt haben?
Ich fürchte ja. Und da möchte ich zunächst mal beginnen mit dem Grundzustand, dem Naturzustand in der internationalen Politik. Und das ist die Anarchie. Anarchie bedeutet, es gibt keine übergeordnete Sanktionsinstanz, die über den Staaten steht, die also für Ordnung sorgen kann, die ein Gewaltmonopol hat. Die Etablierung der UNO war eigentlich der Versuch, internationale Politik zu verrechtlichen und diese Anarchie zurückzudrängen zu einem Grad. In der UN-Charta gibt es Regeln, wie zum Beispiel das Gewaltverbot. Aber natürlich auch hier nach 45 gab es viele Kriege, wo eben das Gewaltverbot auch gebrochen wurde. Und die UN konnten während des Kalten Krieges ihr Versprechen nicht einlösen, den Weltfrieden zu wahren. Es gab dann so einen Moment der Hoffnung in den 1990ern, 2000ern, dass jetzt die Zeit der UNO gekommen wäre und dass Kooperation in der internationalen Politik die Norm wird. Jetzt sehen wir quasi den Schritt rückwärts. Wir sehen die Machtpolitik, die Lähmung des Sicherheitsrats, die Blockaden in den Vereinten Nationen. Also ich fürchte, die UNO wird nicht in der Lage sein, eine konstruktive Rolle zu spielen, um hier zu moderieren.
Ja, das haben wir in den vergangenen Konflikten, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel in den Palästinensergebieten nach dem Terroranschlag der Hamas auch gesehen und auch in anderen Konflikten.
Die Frage, ich würde ja auch auf die Ukraine explizit verweisen. Ja, genau. Wir haben ein permanentes Sicherheitsratsmitglied, das diesen Krieg begonnen hat, die Ukraine überfallen hat, nämlich Russland. Der UN-Sicherheitsrat kann dann überhaupt nichts machen. Der ist gelähmt und das ist der einzige Ort, wo verbindlich in der Resolution die Wiederherstellung des Friedens mandatieren kann, auch unter Zuhilfenahme von militärischer Gewalt. Also da fällt die UNO einfach komplett aus.
Aber ich sag mal, diese Instanzen haben uns in Europa zumindest eine sehr, sehr lange Periode des Friedens eingebracht. Und da ist jetzt natürlich die Frage, die viele umtreibt, ist das, was in Venezuela jetzt passiert ist, die Schablone für Grönland. Also das wurde ja jetzt gesagt. Ich zitiere mal den Präsidenten Donald Trump, umzingelt von Schiffen aus China und Russland. Und die Dänen werden mit dieser Bedrohung nicht fertig. Deshalb brauchen wir Grönland. We need Greenland.
Das ist wieder so ein typischer Trump-Satz, völlig vereinfacht. We need Greenland. Lassen Sie uns mal auf die Interessen schauen. Ich finde das eigentlich wirklich ein spannendes Feld. Grönland ist relativ autonom, gehört zwar zum Königreich Dänemark, verwaltet sich aber in den meisten Bereichen selbst. Deshalb ist Grönland auch nicht Teil der EU, obwohl Dänemark Teil der EU ist, aber Teil der NATO, weil Sicherheit und Verteidigung eben eine Kompetenz ist, die bei Dänemark liegt. Aber es gibt eben eine starke Unabhängigkeitsbestrebung in Grönland. Also das ist der Weg, den die Grönländer eigentlich gehen wollen. Aber dann ist Grönland eben strategisch immens wichtig für die amerikanische Sicherheit. Reicht der Blick auf die Karte. Grönland liegt deutlich näher am amerikanischen Festland als an Dänemark. Es ist das Tor zur Arktis. Es ist wichtig für die Kontrolle von Seefahrtswegen von der Arktis in den Nordatlantik. Es gibt diese Meerengen zwischen Grönland, Island und dem Vereinigten Königreich. Da gehen die russischen Atom-U-Boote durch. Da geht perspektivisch auch Handel durch, den China auch vorantreiben will. Stichwort Klimawandel, da wird die Schifffahrt im hohen Norden eben ausgeweitet und möglicher, weil das Eis zurückgeht. Und wir haben die Bedeutung für die Weltraumpolitik. Der Weltraum ist eine strategische Domäne. Wer den Weltraum kontrolliert, hat auch entscheidende Vorteile. Für all das ist Grönland aus amerikanischer Sicht wirklich unverzichtbar.
SWR1-Leute mit Politikwissenschaftlerin Gerlinde Greutel. Und Sie haben uns vorhin dargelegt, warum die Amerikaner, warum Donald Trump Grönland haben will, welche strategische Bedeutung das geopolitisch hat. Alles verständlich. Aber Grönland ist ja Teil Europas, Mitglied der NATO und unter der dänischen Krone. Also es ist ein bisschen anders bestellt als in Venezuela.
Da gibt es ganz viele Unterschiede, also jenseits von dem, was Sie jetzt aufgezählt haben. Und Sie haben ja zuvor nach der Legitimität gefragt. Nee, es ist natürlich nicht legitim, einfach einzufordern, dass die USA Grönland bräuchten und mit Annexion zu drohen. Das scheint mir aber auch nicht das realistischste Szenario. Aber was ich schon sehe, und das ist wirklich ein schwerwiegendes Problem, auch für uns Europäer in der NATO und in der EU, ist, dass die USA versuchen dürften, so die Kontrolle auszuweiten über Grönland. Zum Beispiel, indem sie diese Unabhängigkeitsbestrebungen von Grönland, die es ja gibt, die sind auch ganz essentiell für die Grönländer, dass sie versuchen, das noch stärker zu spielen und zu triggern und vielleicht auch mit Angeboten zu kommen, was denn Grönland davon hätte, wenn eben nicht das entfernte Dänemark, mit dem es ja so viele Konflikte auch gibt, sondern die USA für die Sicherheit verantwortlich wären. Und da muss man einfach sagen, Grönland ist, wenn man es jetzt mal in so einer Fußballanalogie nimmt, weiß ich nicht, die Jugendmannschaft und die USA sind Champions League. Da gibt es natürlich dann auch ganz viele Druckmöglichkeiten und die USA sind unter Trump, glaube ich, schon gewillt, diese Karte auch zu spielen. Und das schafft für uns ein Riesenproblem, weil wir diese strategische Bedeutung von Grönland, ich glaube, lange Zeit nicht so gesehen haben, wie die USA das schon lange gesehen haben, auch vor Trump. Und wir eigentlich keine guten Handlungsmöglichkeiten haben, außer auf das Völkerrecht zu verweisen und auf die Wahrung der Souveränität und auch die Achtung der dänischen Souveränität über Grönland. Also man ist wirklich in so einer Zwickmühle.
Der Anspruch auf Grönland ist ja nicht neu. Also die Amerikaner haben es ja lange auch versucht, über den Erwerb von Land zu regeln in früheren Zeiten. Aber es ist ja trotzdem so, also ein Angriff der USA, nehmen wir mal dieses Szenario, auf Grönland. Ja, da sagt ja die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, das käme eigentlich einem Ende der NATO gleich, denn man würde einen Bündnisfall auslösen von einem Angreifer, der den Hauptteil der Verteidigungsarmee ausmacht. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Also im Grunde kann man da schon mitgehen, oder meinen Sie nicht?
Ja. Aber ich würde mal sagen, wir sollten uns dafür hüten, immer alles so absolut zu formulieren. Ja, also die NATO politisch, das wäre eine einzige Katastrophe. Ob sich die Europäer dann leisten könnten zu sagen, okay, dann machen wir jetzt unser eigenes Ding, das ist eine völlig andere Frage. Und ich sehe auch nicht so eine Annexion, dass da irgendwie die Luftlandetruppen der USA auf Grönland anlanden und Nuuk übernehmen. Das sehe ich überhaupt nicht als das Szenario, was wirklich drohen würde, sondern es geht um politischen Druck, der ausgeübt wird. Und am Ende wird es vielleicht darauf rauslaufen, dass es eine sehr weitreichende Übereinkunft gibt, die amerikanischen Interessen dienlich ist. Und da wäre es klug, von europäischer Seite aus einfach zu erfragen, also was ist essentiell für euch, was braucht ihr, um dann zu versuchen, eine vertragliche Regelung zu finden, die eben den USA diese Dinge gibt. Und tatsächlich, wenn man sich die strategische Frage anschaut, da wäre es auch in unserem Interesse, wenn Grönland wirklich fest verankert ist im Westen, weil die Arktis ein Feld strategischen Wettbewerbs ist.
Also ich sehe, Sie haben eine gewisse Affinität, dass die Dänen einfach einen Deal machen mit den USA, in dem sozusagen die strategische Nutzung Grönlands vereinbart wird.
In der momentanen Situation wäre das wahrscheinlich das Best Case. Und so einen Deal gibt es ja auch aus den 50ern. Die USA haben eine Basis, eine Space Base in Pituffik auf Grönland. Das auszuweiten, was die USA da machen, das wäre vielleicht eine Option. Also einfach sicher zu gehen, dass die amerikanischen Interessen, die essentiell sind, dass man denen entgegenkommen kann, ohne diesen wirklichen Bruch zu erlauben, dass er passiert. Mhm. Und Sie sehen jetzt schon, es fällt mir schwer, das auszudrücken, weil man natürlich hier wirklich in einer völlig neuen Welt ist. Weil Wer hätte sich das denken können vor ein paar Jahren?
Und weil wir es auch mit einer ganz anderen USA zu tun haben. Also ich glaube, vor einigen Jahren hätte niemand bezweifelt, dass die amerikanischen Interessen und die europäischen Interessen irgendwo kongruent gehen und sich sehr gut vereinen lassen. Inzwischen gibt es da größere Zweifel, spätestens nach dem Auftritt von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja, das ist aber jetzt nochmal eine andere Frage, weil da geht es ja eigentlich um die innenpolitische Dimension. Bei Grönland, da glaube ich, um das mal einen Punkt zu machen, es ist wirklich aus amerikanischer Sicht und das ist nicht eine Lesart von Donald Trump, sondern das haben sie viele Jahre lang gehört von vielen Militärs in Kongress-Hearings und so weiter. Mhm. Grönland ist strategisch essentiell. Und es ist, wenn Sie die Aufteilung der Welt in amerikanische Militärkommandos sich anschauen, das gehört auch zum Northern Command, also zur Sicherung des nördlichen Gebiets, also des Heimatlands der USA, nicht zum European Command, wo es früher mal zugeordnet war. Also das zeigt einfach, aus amerikanischer Sicht ist es vital und in der Welt der Großmachtkonkurrenz ist Kontrolle über diesen Raum vital. Und das ist die Welt, in der wir leben. Das ist bedauerlich.
Wir haben viele, viele Zuschriften der SWR1-Hörerinnen und Hörer, unter anderem von Uwe Hormuth, die in eine ähnliche Richtung gehen wie die seinen. Nämlich sprechen wir es doch mal deutlich aus. Es geht doch nur um ökonomische Vorteile. Hätte Venezuela nicht die größten Ölreserven, hätte Trump niemals für dieses Land sich interessiert. Das Gleiche gilt für Grönland. Punkt.
Nicht nur, aber auch Grönland, wenn wir über wirtschaftliche Bedeutung sprechen, ist ein ganz wichtiger Standort für seltene Erden beispielsweise. Die USA haben 43 der 50 für sie als vital erachteten seltenen Erden gibt es auf Grönland. Also das ist wichtig. Übrigens auch für die EU. Das ist auch eines der Felder, in der die EU nach Grönland schaut und mit Grönland zu kooperieren versucht. Also ja, Grönland ist auch wirtschaftlich wichtig, aber tatsächlich, aus meiner Sicht, geht es wirklich hauptsächlich um das Strategische. Und da kommen dann auch Wirtschaft und Sicherheit wieder zusammen. Zum Beispiel, China hat massiv versucht, in den letzten Jahren Fuß zu fassen auf Grönland. Wollte Flughäfen bauen zum Beispiel, wollte eine ausgediente dänische Marinebasis übernehmen. Das ist dann, amerikanische Kräfte haben da interveniert politisch und haben Druck ausgeübt, dass Dänemark das unterbinden solle. Das ist dann auch passiert. Mhm. Aber zum Beispiel im Bereich Handel ist Grönland eben autonom und betreibt da seine eigene Handelspolitik, weitet die Beziehungen zu China aus. Da geht es vor allem um Fischerei. Also man sieht schon, dass dann auch Sicherheit und Wirtschaft plötzlich wieder zusammenkommen, weil die USA nicht wollen, dass China dann einen größeren Fußabdruck gewinnt, aber vielleicht aus grönländischer Sicht das durchaus im eigenen Interesse ist. Und es jetzt auch eine diplomatische Vertretung in Peking gibt. Ganz interessant. Grönland hat ansonsten Vertretungen in Washington, in Reykjavik, in Brüssel. Und jetzt halt auch, also Kopenhagen natürlich auch, und jetzt eben auch in Peking.
Naja, die Frage ist nämlich, ob das im generell auch so gilt, auch mit Blick auf die Ukraine zum Beispiel, wenn man die Friedensverhandlungen zwischen USA und Russland zum Thema Ukraine betrachtet, dann schickt Trump ja eher diplomatisch unerfahrene Business Buddies dorthin, wo man eher das Gefühl gewinnen könnte, es geht im Grunde gar nicht um die Freiheit Europas oder irgendwelche politischen Fragen, sondern es geht um Rohstoffe und Profite.
Das ist wirklich interessant, wer die Verhandler sind auf amerikanischer Seite, weil es eben nicht die Diplomaten sind, sondern mit Stephen Witkoff zum Beispiel eben ein guter Kumpel von Donald Trump oder mit Jared Kushner, der Schwiegersohn. Ja, das ist diese unkonventionelle Art, Diplomatie zu betreiben, was für die Trump-Administration schon noch ein Markenzeichen ist. Und es geht sicher auch um ökonomische Interessen. Aber ich glaube, es ist zu verengt, das darauf zu reduzieren, dass es nur um ökonomische Interessen ginge oder nur um zum Beispiel Selbstbereicherung. Das ist ja auch so eine Dimension, die immer wieder diskutiert wird, dass es eigentlich dem Trump-Clan, um den Trump-Clan geht, nicht mehr um die amerikanischen Interessen, sondern noch enger auf das eigene persönliche Vermögen bezogen ist. Nee, ich sehe schon sehr stark diesen Blick auf die amerikanischen Interessen und das Strategische immer mit Blick auf China, weil das aus amerikanischer Sicht eben schon der wichtigste Antagonist ist, auch nicht mal so sehr Russland. Und dann hat es auch eine gewisse Plausibilität zu sagen, ihr Europäer, selbst wenn die USA nicht der Sicherheitsgarant wären, dann gibt es in der NATO immer noch 31 andere Staaten, die füreinander versprochen haben einzustehen. Die müssten doch auch selber fertig werden mit einem aggressiven Russland. Also warum braucht es das große Zutun der USA? Und da gibt es schon einfach einen Punkt, dass man auch Lasten reduzieren möchte. Und nochmal, auch hier ist es nicht nur Donald Trump.
Ja, schauen wir mal nach Europa. Wir haben viel jetzt darüber gesprochen, dass sich die geopolitische Ordnung gerade dabei ist zu ändern. Das ist eigentlich keine neue Erkenntnis. Nur jetzt fängt man an, die Auswirkungen realpolitisch zu sehen. Stichwort Venezuela, was da vor einigen Tagen sich zugetragen hat. Was bedeutet das alles für Europa und was muss Europa tun, um sich diesen neuen Begebenheiten anzupassen? Und da kommen wir jetzt wieder auf die schon bereits erwähnte, von Ihnen in den Raum gestellte Muckibude.
Ja, was bedeutet es für Europa? Es bedeutet für uns, dass wir wirklich in einer unbequemen Welt uns befinden, weil sich eigentlich alle Koordinaten verändern. Also alles, was bundesrepublikanische und europäische Außen- und Sicherheitspolitik geleitet hat, scheint so im Umbruch zu sein. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir sehr viel stärker für unsere eigenen Interessen, auch die eigenen Werte, ich habe viel über Interessen geredet, ich möchte die Werte nicht unter den Tisch fallen lassen, dass wir dafür selber eintreten müssen. Denn wenn es wir nicht tun, dann tut es vielleicht niemand. Bisher sind wir da immer sehr gut im Windschatten der USA gesegelt. Aber wir stellen eben jetzt fest, dass sich eben auch die amerikanische Politik verändert und für Europa droht, im Regen zu stehen. Und das heißt, man muss Fähigkeiten aufbauen. Beginnend zu Hause. Man muss die Wirtschaft in Gang kriegen, alles dafür tun, dass Wachstum zurückkehrt, Innovationsfähigkeit zurückkehrt. Man muss es in politischen Einfluss übersetzen. Also die Ressourcen, die Fähigkeiten, die man hat, muss man zielgerichtet einsetzen, um Ziele zu erreichen. Mhm. Man muss in militärische Ertüchtigung investieren. Wir sind Stand jetzt leider nicht verteidigungsfähig. Landes- und Bündnisverteidigung ist essentiell. Dazu sind wir momentan alleine eben nicht in der Lage. Also wir müssen da ganz viel investieren, um das aufzubauen. Hm. Nicht wegen Aggression nach außen, wie das manchmal auch Kritiker sagen. Nee, es geht um Verteidigungsfähigkeit, um den Versuch, Krieg zu verhindern, indem man sich für den Krieg rüstet, abschreckungsfähig zu werden und im Notfall sich eben auch verteidigen zu können und auf diplomatischer Ebene auch sein Gewicht ausspielen zu können und politische Interessen vertreten und umsetzen zu können. Weil ansonsten bleibt eigentlich nur die moralische Empörung und die Entrüstung und das Kommuniqué und der Tweet und die Stellungnahme. Aber es wird keine Konsequenzen haben. Hm.
Das ist ja ein Punkt, der seit vielen, vielen Monaten bereits gemacht wird. Es gab die Zeitenwende-Rede schon von Olaf Scholz. Die ist jetzt inzwischen auch schon bald vier Jahre ist sie jetzt alt. Demnächst und es ist viel Geld zur Verfügung gestellt worden dafür. Aber was ist mit den Institutionen, also diese von Regeln getragene Weltordnung, wo wir so eine gefühlte Wirkungslosigkeit der Institutionen jetzt auch erleben, aber was ist denn mit Balance of Power, mit Gleichheit, mit Freiheit, mit Solidarität, mit den Unabhängigkeiten von Gerichten und Medien? Sind das nicht Werte, die wir in Europa vielleicht sogar eher nach außen halten sollten? Also da komme ich jetzt wieder auf die Reaktion des Kanzlers. Wäre das nicht die Gelegenheit gewesen, damals zu sagen, das ist übrigens unser Markenkern?
Aber das widerspricht sich doch nicht, dass man Stärke braucht, um diesen eigenen Markenkern auch nach außen tragen zu können. Weil wenn man diese Stärke nicht hat, dann werden andere einfach die Regeln brechen und Fakten schaffen und sich nicht darum kümmern, was Europa will, was Deutschland will. Im Zweifel, ich formuliere das mal ganz uncharmant, im Zweifel belächelt man uns, wenn wieder die Europäer irgendwas fordern und Russland dazu auffordern, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das beeindruckt Wladimir Putin überhaupt nicht. Ihm beeindruckt Stärke. Er respektiert auch Stärke sehr viel eher als das moralische Zureden oder das gute Zureden. Also man braucht diese Stärke, um die Werte, die wir alle so wertschätzen, auch verteidigen zu können. Mhm. Das ist kein Widerspruch.
Es gibt halt in der Bevölkerung eine große Skepsis, was das angeht, in so eine Aufrüstungsstrategie mit einzusteigen. Das sieht man auch an der Wehrpflichtdiskussion, die aktuell läuft in Deutschland. Was sind denn moderne Machtfaktoren? Also Geografie sagt man ja immer, dann Bevölkerung, wie viele Menschen sind wir, Demografie, Wirtschaftsleistung und eben Ressourcen, Technologien und so weiter. Wo steht Europa da? Wie gut stehen wir da eigentlich, mal realistisch?
Jetzt haben Sie, ohne es zu nennen, eigentlich fast schon den Gottvater der realistischen Theorie der internationalen Politik zitiert, Kenneth Waltz, den Gründer des Neorealismus, der genau diese Kriterien genannt hat. Ne? Also Geografie, Demografie, die Bevölkerungsgröße und Entwicklung, Ressourcen, technologische Innovationsfähigkeit, wirtschaftliche Macht, militärische Macht und politische Klugheit und Stabilität. Das war auch ein Faktor. Mhm. Und wenn wir uns da anschauen, wo Europa steht, dann müssen wir wirklich sehr nüchtern feststellen, es steht nicht so sonderlich gut um unsere Machtfähigkeiten, um Capabilities, so würde man das im Fachjargon nennen, weil wir in allen relevanten Aspekten eigentlich verlieren. Wir haben eine prekäre Geografie. Ja. Wir haben einen Nachbarn im östlichen Europa, Russland, der aggressiv und revisionistisch ist. Wir sind kleinteilig in Europa, in der EU 27 Einzelstaaten. Wir haben eine Demografie, die nicht gut ist. Wir haben eine Alterung der Gesellschaft mit allen Konsequenzen für die öffentlichen Haushalte und die Gesellschaft. Wir haben eine Wirtschaft, die schwächelt in Europa seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-09, in Deutschland jetzt auch seit mehreren Jahren. Wir haben militärisch eigentlich viel zu wenig Gewicht auf der Waagschale, weil wir lange Zeit unsere Streitkräfte einfach vernachlässigt haben. Wir haben nicht das investiert, was es braucht, und auch nicht intellektuell investiert, was es braucht für Verteidigungsfähigkeit. Mhm. Technologisch ist Europa hinten dran, Cyber, Weltraum, künstliche Intelligenz, da sind wir nicht die Marktführer, sondern wir sind die, die hinterherhecheln. Also es braucht wirklich so ein Gesamtpaket. Man muss anerkennen, es steht gerade nicht gut um uns. Wir sind auf dem absteigenden Ast. Wenn wir nicht gegensteuern und uns selber ertüchtigen, dann werden andere einfach Fakten schaffen.
Politikwissenschaftlerin Gerlinde Greutl ist bei uns, die Europa ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellt mit Blick auf die Machtfaktoren in der Realpolitik. Was wäre jetzt zu tun? Also wir haben jetzt viel über Militarisierung gesprochen, also Aufrüstung, Befähigung zur Wehrbefähigung und Verteidigungsbefähigung. Aber darüber hinaus gibt es ja zum Beispiel auch die wirtschaftliche Power, die ja schon in Europa noch gegeben ist.
Das stimmt. Gestatten Sie mal kurz diesen Begriff Militarisierung, den mag ich gar nicht, weil das so eine Konnotation hat, als ob es da irgendwie um was Aggressives geht. Es geht um Verteidigungsaufrüstung. Aber die Wirtschaft ist natürlich die Grundlage für alles und auch ein Machtfaktor mit eigenem Recht, was ja lange Zeit auch der europäische Machtfaktor war, die wirtschaftliche Stärke. Die ist natürlich auch immer noch gegeben. Aber momentan, wenn wir uns so die letzten 10, 15 Jahre anschauen, ist eben Europa nicht die treibende Kraft, die Wirtschaftswachstum vorantreibt. Europas wirtschaftliche Entwicklung stagniert. Wir haben ganz viel Bürokratie, wir haben ganz viel Regulierung. Wir haben ganz viele Abhängigkeiten, die Verwundbarkeiten schaffen, gerade zum Beispiel auch bei seltenen Erden, was ja in letzter Zeit ein großes Thema war. Also wir müssen eigentlich wirtschaftlich auf die Beine kommen. Das braucht Bürokratieabbau, das braucht auch wirklich ein Bekenntnis wieder zur freien Marktwirtschaft, diesem freien Markt auch zuzutrauen, dass er Innovation schafft, um dann eben auch technologisch mitspielen zu können. Das ist quasi die nächste Dimension, die dann auch wieder übersetzt wird in politische Einflussfähigkeit. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir einfach konfrontiert damit, dass andere uns zum Spielball degradieren, was wir natürlich nicht sein wollen. Und ein letzter Gedanke dazu, was wir machen müssen, das bezieht sich auf politische Stabilität und Klugheit, dieses Kriterium, was wir eben schon genannt haben. Wir müssen für außenpolitische Stärke daheim anfangen. Wir haben in allen europäischen Demokratien wirklich massive innenpolitische Konflikte und Verwerfungen. Wir sehen es in Deutschland mit dem Aufstieg der AfD und den Streitigkeiten in der Innenpolitik. Man kann nicht nach außen stark sein, wenn es so eine fragmentierte Innenpolitik gibt. Und dann kann man natürlich auch keinen künstlichen Konsens herstellen, dass sich plötzlich alle einig wären. Aber dieses Bemühen um das Wir, um das Gemeinsame der Nation, das, glaube ich, sollte schon politisch sehr stark auch im Mittelpunkt stehen, weil wir uns nicht vormachen sollten, dass man nach außen stark sein kann, während man im Inneren so viele offene Flanken hat.
Aber da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie dieses Wir dann aussehen soll. Also wenn Sie da jemanden von der AfD fragen und jemanden von der Linken, dann kriegen Sie wahrscheinlich zwei unterschiedliche Antworten.
Absolut. Und da sind wir wieder auch in der transatlantischen Dimension, weil die Trump-Administration eben sich auch sehr aktiv in innenpolitische Diskussionen einmischt, in Europa, in Deutschland.
Da sind wir jetzt wieder bei J.D. Vance.
Genau, wir sind bei J.D. Vance, der bei der letzten Sicherheitskonferenz in München im Februar gesagt hat, dass die größte Bedrohung für Europa eben nicht von Russland oder China, also von außen kommt, sondern von innen, von den Defekten der Demokratie, Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Und auch in der letzten Sicherheitsstrategie der USA wurde das thematisiert. Das muss uns natürlich zu denken geben, was hier aus Washington drohen könnte, also Einmischung in innere Angelegenheiten quasi. Man muss es dann immer auch wieder in Relation setzen, weil wir das natürlich umgekehrt auch machen. Also wir urteilen ja auch ständig über Entwicklungen in anderen Ländern. Aber das ist schon auch eine Neuerung, dass wir erleben, ob diese Wertepartnerschaft mit den USA, der politische Konsens, wo wir hinwollen in der Welt, der ökonomische Konsens, Bekenntnis zu Freihandel, der sicherheitspolitische Konsens, der ist wirklich brüchig geworden. Und das ist eine neue Welt, in der wir uns zurechtfinden müssen.
Ja. Wenn wir die wirtschaftlichen Hebel nicht mehr haben oder auch die militärischen Hebel so schnell nicht haben, durch eine Abschreckungsfähigkeit oder wie auch immer man es nennen will, um sich zum Beispiel die Kontrolle über Ressourcen anzueignen oder zu sichern, gibt es denn eine andere Lösung, die jenseits dieser Möglichkeiten irgendwie passiert, so eine Art Neutralität, dass man sagt, wir sind Markt und wissen um unsere politische, globale, eingeschränkte Handlungsfähigkeit und nehmen das auch so zur Kenntnis und agieren auch entsprechend? Gibt es da nicht irgendeinen Weg in der Mitte für Europa?
Ich weiß nicht, ob das ein Weg in der Mitte wäre, dass man versucht, sich rauszuhalten und sowas wie eine europäische Schweiz zu machen. Ich sehe das tatsächlich nicht, weil wir uns das ja nicht aussuchen können, ob andere uns als Gegner begreifen oder nicht. Und Russland begreift uns als Gegner. Russland greift auch nicht nur die Ukraine an, da wird es eben momentan militärisch ausgefochten, aber wir sehen auch, dass wir hybrid von Russland angegriffen werden, mit Sabotage, mit Desinformation. Also zu sagen, man nimmt sich raus aus der Weltpolitik, das können wir uns nicht leisten und das sollten wir uns auch nicht leisten, weil man dadurch eigentlich die Selbstschwächung noch weiter vorantreibt.
Hm. Wir können nicht in die Glaskugel schauen, was wir oft gerne tun würden. Also müssen wir wahrscheinlich einfach in gewisser Zeit einfach nochmal sprechen und schauen, wie es aussieht. Für den Moment bedanke ich mich für den Besuch, Frau Professor Greutel. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ganz herzlichen Dank Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.